Hi und herzlich willkommen in der 10. Folge vom Volleyball Insider Podcast. Ja, heute mit einer ganz besonderen Folge, denn es ist erstmals vorgekommen, dass eine Folge erscheint, während der Gast gar nicht mehr im Amt ist. Also Leser und Leserinnen meiner Website oder FollowerInnen meiner Social Media Kanäle werden es bereits wissen. Beim SC Potsdam geht es gerade drunter und drüber. Und das hat auch mein Gast zu spüren bekommen, der als Sportdirektor tätig war, aber das nur noch bis Juli. Und zwar gibt es da ja starke Vorwürfe des Präsidiums, und zwar durch ein Gutachten. Also Details findet ihr in der News, aber es gibt wohl einen Verdacht auf Steuerhinterziehung. Und da war wohl mein Gast auch, ja, könnte da maßgeblich beteiligt gewesen sein. Nur gleich vorweg, in der Folge, ja, wird es nicht wirklich darum gehen, denn wir haben uns schon am 30. Juni getroffen, also gut 2 Monate her. Und ja, ich dachte, wenn ich es da ein bisschen schiebe und so Richtung Saisonstart langsam dann veröffentliche, dann passt auch eigentlich ganz gut, was die Reihenfolge betrifft. Und die letzte Folge war ja eh ziemlich brisant, so die musste ich eigentlich da schon rausbringen. Deswegen, ja, habe ich lange überlegt, ob ich jetzt nach diesen ganzen Entwicklungen die Folge überhaupt noch rausbringe. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich finde die Folge nach wie vor sehr interessant. Ich meine, im Endeffekt geht es auch hauptsächlich um die letzte Saison. Da konnte Toni da auch wirklich gute Einblicke reinbringen, weil er da natürlich auch mitgearbeitet hat und so weiter. Deswegen finde ich so als Rückblick, finde ich es dennoch interessant für euch. Und ja, wer weiß, vielleicht kann man ja an der einen oder anderen Stelle zwischen den Zeilen lesen und da schon irgendwas erahnen. Das überlasse ich mal euch, aber ich würde sagen, oder wünsche euch trotzdem viel Spaß. Und ja, was er noch sagte, das muss ich jetzt auch mal teasern, die ganze Olaf-Scholz-Thematik. Also Olaf Scholz war ja der Bundeskanzler im Training vom SC Potsdam. Und das ist auf jeden Fall ein Grund, in die ganze Folge reinzuhören. Deswegen würde ich sagen, starten wir doch gleich und sage natürlich viel Spaß. Herzlich willkommen, Toni Rieger vom SC Potsdam. Freut mich, dass du da bist.
Hi.
Magst du mal bitte in eigenen Worten erklären, wer du bist und welche Funktion du beim SC Potsdam hast?
Ja, ich bin schon seit gefühlt ganz vielen Jahren beim SC Potsdam, auch seit der zweiten Liga. Habe selber im Sportverein als Leichtathlet vorher tätig gewesen, auch an der Sportschule in Potsdam. Und meine Aufgabe ist, bin der Sportdirektor des SC Potsdam und bin auch gleichzeitig noch der Geschäftsführer unserer Sportmarketing GmbH. Und bin halt dafür zuständig, zusammen mit unserem Teammanager, mit unserem Trainerteam und weiteren Mitarbeitern halt dafür zu sorgen, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft wieder aufs Spielfeld stellen für die kommende Saison und natürlich auch für die Sponsoring-Aktivitäten, alles, was um die Volleyballmannschaft zu tun hat.
Mhm. Also sowohl das Sportliche als auch die ganzen Vermarktungsangelegenheiten.
Ja. Da natürlich auch mit einem Mitarbeiter zusammen, bei uns auch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, den Markus Gallina.
Wie lange bist du schon genau da?
Beim SC Potsdam? Schon seit den 90er Jahren.
Also, ist schon so lang?
Ich bin schon ein bisschen älter.
Okay.
Ja, auf jeden Fall. Ist schon so lange, ja. Von Anfang an. Also im Verein von Anfang an. Es war ja, sag mal so, zu DDR-Zeiten war es ja Dynamo Potsdam gewesen. Der SC Potsdam wurde ja in den 60er Jahren gegründet. Dann wurde er nicht mehr weiter betrieben. Dann gab es hier in Potsdam eigentlich hauptsächlich Dynamo Potsdam und ASK Potsdam. Und auch zu Dynamo-Zeiten gab es ja hier ein Trainingszentrum, Volleyball schon. Und da kam ja zum Beispiel die Susanne Lahme her, ja, die ja hier in Potsdam ihre Anfänge hatte im Volleyball. Ich glaube, auch in Italien gespielt hat und so weiter und Nationalspielerin war. Ja, und dann hat sich Anfang der 90er Jahre hat man sich natürlich aus Dynamo Potsdam, hat man sich in den PSV Potsdam zurückbenannt oder umbenannt. Das war dann der Polizeisportverein. War aber auch nicht so der richtige Name. Hat immer so einen komischen, vielleicht Beigeschmack, wie auch immer man das nennen mag. Und dann hat man sich gesagt, nee, wir gehen den Weg, wir lassen den SC Potsdam wieder auferleben, war dann Mitte der 90er und seitdem heißen wir SC Potsdam und ja, hat sich halt von 150 Mitgliedern bis heute über 5000 Mitglieder entwickelt. In verschiedensten Bereichen, also wir haben ja nicht nur Volleyball, wir sind ja Mehrspartenverein, wir haben halt Bobsport, ja, ganz erfolgreich, Olympische Spiele, Olympiamedaillengewinner, Weltmeister, Europameister, Weltcupsieger, dann genauso auch in der Leichtathletik sehr erfolgreich im Diskuswerfen, zum Beispiel der Frauen, Vize-Olympiasiegerin mit Christine Pudenz oder letztes Jahr auch bei den Europameisterschaften in München, Vize-Europameisterin, genauso auch Christopher Linke im Gehen, Vize-Europameister geworden ist und so haben wir auch ja, viele andere Sportarten, die sehr erfolgreich sind bei uns. Genau. Und die Volleyballerinnen natürlich, ganz klar, die in den letzten Jahren immer Stück für Stück weiter nach oben gegangen sind und eines der Aushängeschilder des Vereins sind und gerade was auch Frauensport hier in Brandenburg betrifft, die Nummer 1 jetzt, nachdem Turbine Potsdam ja im Frauensport erstmal in die zweite Liga runtergehen muss, sozusagen. Und da muss man mal schauen, wie sich das kommt gerade jemand rein, das ist wunderbar. Muss man mal schauen, dass es, ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Und ja.
Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr seid aufgestiegen in die erste Liga. Wann war das genau?
2009.
Das
ist schon länger her.
2009. Das war wahrscheinlich dann auch da schon eine Herausforderung, so wie jetzt für.
Ja, wir hätten in 2006 oder 2007 konnten wir auch eigentlich aufsteigen. Wir waren damals schon Erster in der zweiten Liga gewesen, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil die Perspektive zwecks neue Halle etc., Etat und so weiter noch nicht auf dem Stand waren. Und daraus haben wir dann sozusagen 3-Jahresplan, glaube ich, gemacht gehabt. Und ja, dann sind wir halt 2009 aufgestiegen und ja, und sind seitdem immer noch dabei.
Okay. Aber gab es damals schon seitens der Liga Auflagen oder war das eher, weil ihr es vor euch noch nicht wolltet? Weil ehrlich gesagt bin ich erst auf dem Schirm.
Ich glaube, den Masterplan gab es damals noch gar nicht, um 2007, 2008 rum. Natürlich hast du so ein paar Bedingungen, die du hättest erfüllen müssen, aber für uns kam es einfach zu früh, muss man einfach so sagen. Die Folge war gewesen, dass im Folgejahr in der zweiten Liga wir dann schon erhebliche Abgänge hatten. Ne? Da sind wir, glaube ich, auch nur Dritter oder Vierter geworden. Und dann, ja, drauf, als dann die Perspektive da war, neue Halle etc. und so weiter, ja, kamen auch einige wieder zurück. Und dann haben wir den Sprung gewagt.
Habt ihr das dann oder vielleicht sogar du das maßgeblich in die Wege geleitet, dass da eine Halle gebaut wird? Oder wie kam das zustande?
Na, ich glaube, das wurde generell, sind ja nicht nur wir, die ja in der MBS-Arena spielen, sondern das ist auch der VfL Potsdam. Und generell muss an dem Standort auch eine neue Halle gebaut werden. Und dann hat man das die Chance halt genutzt und hat da halt eine entsprechende Halle bauen lassen, die für mehrere Sportarten nutzbar ist. Ja.
Ja, jetzt war letzte Saison, behaupte ich mal, ziemlich erfolgreich für euch. Habt einige Titel mitgespielt, Supercup sogar gewonnen. Magst du das mal so beschreiben, wie das, ob das so erwartbar war oder wie du das wahrgenommen hast, die ganze letzte Saison?
Also natürlich war, ja, man denkt immer, man kann es immer nicht unbedingt toppen, auch von allem, aber natürlich, bei uns ist es ja ganz einfach, das Ganze zu toppen. Denn wir hatten ja vorher keinen Titel. Von daher war aber auch die Saison davor schon extrem erfolgreich gewesen. Und dann starten wir halt Ende Oktober sind wir in die Saison gestartet. Dann Supercup gespielt. Natürlich malt man sich aus, weil wir hatten ja auch schwere Gegner gehabt. Ne? Wir hatten ja am Anfang gleich Dresden gehabt zum Beispiel. Wir haben Auswärts in Dresden als erstes Spiel gespielt, Bundesligaspiel. Und Dresden hatte auch dieses Jahr trotzdem eine gute Mannschaft, muss man sagen. Und man weiß immer nicht selber, wo man so steht. Man hat zwar gute Vorbereitungsspiele, aber einige kommen auch relativ spät. darauf, dann macht man die, also die Erwartungshaltungszeit einfach ein bisschen geringer. Ja, man weiß natürlich, was man erreichen könnte. Mhm. Und man muss aber auch ganz ehrlich sagen, vor Saisonbeginn waren wir auch, ja, sagen wir mal, spielerisch noch nicht da eigentlich, wo wir sein wollten. Klingt zwar blöd, wir haben in Dresden gewonnen, aber man sieht es ja halt im Training, ist oft im Training mal mit dabei und sieht halt auch, wie die Trainer mit den Spielerinnen arbeiten und auch wenn es mal da mal ein bisschen lauter wird, ne, das bekommt man ja auch mit, oder wenn die Spielerinnen auch mal untereinander dann sprechen und dann merkt man halt schon, Mensch, ja, aber wir wussten alle, oder beziehungsweise die Mannschaft wusste, jetzt geht's los mit dem ersten Bundesligaspiel, wir müssen eine Schippe drauflegen und können nicht mehr so wie im Training, manchmal macht man halt mal einen Schritt weniger oder nimmt es vielleicht ja ein bisschen lockerer. Ne? Mhm. Und da haben wir den Schalter wirklich sehr gut umgelegt. Die Mannschaft hat es sehr gut gemacht, haben gut in Dresden gespielt und haben dann natürlich im Pokal die Chance genutzt, dass wir natürlich auch schon ein bisschen eingespielter waren, muss man auch sagen. Aber trotzdem muss man erstmal vor 6.500 Zuschauern in der Porsche Arena bestehen. Und ist ja als Auswärtsteam da, da sind 6.000 Stuttgarter Fans, um es mal so zu sagen, ja. Vielleicht war der eine oder andere von diesen 6.000 auch schon für uns gewesen, keine Ahnung. Und haben da natürlich auch ein sehr gutes Spiel hingelegt, also und waren super eingestellt vom Trainerteam und haben die Chance genutzt und haben dann natürlich auch eine Serie hingelegt in der Bundesliga. Abgesehen natürlich von den Champions League Spielen, wo uns klar war, dass wir gegen so einen starken Gegner versuchen, ein gutes Spiel zu machen. Das haben wir auch gemacht gehabt in der bis zum Dezember. Und emotional war es natürlich der Supercup mega toll, mega schön für den Verein. Wir haben das genossen und haben danach aber auch weiterhin wirklich eine starke Serie gespielt in der Bundesliga, attraktiven Volleyball gespielt und ja, es war auf jeden Fall mega gut.
Ja, ich glaube, dann sogar noch einen kleinen Knacks gehabt, aber dann wieder euch gefangen und dann bis ins Finale der Meisterschaft gespielt. Da hat es dann leider
nicht gereicht. Wir haben ja jetzt nur vom Anfang der Saison gesprochen.
Ach so, okay. Ja, dann führt das doch gerne weiter aus, wie es dann noch.
Natürlich haben wir einen Knacks gehabt, aufgrund der Vielzahl von Spielen. Wir haben, muss man sagen, vom ersten Bundesligaspieltag an bis zum letzten, in den Playoffs, bis zum Finale, haben wir 43 Spiele gespielt in 7,5 Monaten. Mhm. So. Und das ist natürlich eine Belastung, auch eine sehr kopflastige Belastung. Wir waren zum Teil auch überspielt, gerade in der Phase, wo wir nicht so gut waren, weil man nicht frisch genug im Kopf ist, muss man einfach so sagen. Man hat das auch Ende Dezember gesehen, gegen Schwerin. Zu Hause, das war eins der schlechtesten Spiele, die wir gemacht haben bis zu dem Zeitpunkt. Aber wir waren halt auch sehr viel unterwegs gewesen und Spielerinnen sind auch keine Maschinen. Natürlich hätten wir uns das ein bisschen anders gewünscht. Dann sind wir gut gegen Dresden wieder reingestartet, Anfang der Rückrunde. Genau. Und dann hatten wir aber auch, muss man auch sagen, wir hatten ja Verletzungssorgen. Wir haben nur mit zwei Außenangreifern generell gespielt gehabt. Die anderen beiden waren verletzt. Laura Emmons war verletzt, Pia Lewing war verletzt. Dadurch waren auch die Außenangreifer noch mehr belastet, die anderen beiden, weil einfach die ja auch in jedem Training, in jedem Spiel, in jedem Pokalspiel vorher, auch gegen Champions League-Spiel, in jedem Bundesligaspiel permanent gespielt. Und dann hat man leider so ein Tief im Februar bis ja, Mitte März so in dem Dreh. Leider zum ungünstigsten Zeitpunkt, leider zum Pokalfinale. Aber wir standen im Pokalfinale. Ne? Mhm. Wir sind die einzige Mannschaft in Deutschland gewesen, die 3 Finals gespielt hat. Supercup natürlich aus dem Resultat der Vorsaison, gar keine Frage. DVV-Pokalfinale und Playoff-Finale. Und dann gab es natürlich eine ganz schwierige Situation im Viertelfinale, gar keine Frage. Mussten ins dritte Spiel gegen Suhl. Haben es souverän in Suhl gemeistert. Haben im dritten Spiel dann zu Hause Up and Downs gehabt. Ja, wir haben sehr gute Sätze gespielt, haben auch nicht so gute Sätze gespielt. Aber man muss dann natürlich auch sagen, dass Sue ja nicht ohne, nicht zu Unrecht sozusagen im Viertelfinale war und auch vorher eine starke Serie hatte von, glaube ich, 6 Spielen in Folge, die sie nicht verloren haben. Und wir wussten, dass es schwer wird und wir wussten, dass es unangenehm wird. Und muss man auch sagen, haben wir zum Glück das auch geschafft. Und dass wir dann im dritten Spiel in Potsdam gewonnen haben. Und das war so ein bisschen der Schalter gewesen, um wieder an die eigene Leistungsstärke zu glauben, um an das Teamgefüge zu glauben, dass wir das, was wir können, auch auf den Platz bringen können. Und das haben wir dann gegen Schwerin gemacht, in Schwerin sowohl auch zu Hause. Natürlich, Schwerin war auch ein bisschen angeschlagen, muss man auch sagen, hatten ja auch eine wichtige Spielerin, die halt verletzt war. Aber so ist der Sport. Das ist einfach der Punkt. Wir hatten das Problem dann im Finale und auch eigentlich auch schon im Halbfinale, ne, mit Fleur Savoyke, die sich am Knie verletzt hatte, nicht mehr einsatzfähig war. Maja Savic leider im vierten Spiel nicht mehr einsetzbar im Finale zu dem Zeitpunkt, weil sie sich an der Wade gezerrt hat, richtig schwer. Und das war halt ein bisschen schade gewesen, dass wir dann nicht mehr 100% mit allen Leuten dabei waren. Dann hätten wir eine Chance gehabt. Aber so war es sehr, sehr schwierig gewesen hinten raus. Ja, aber im Endeffekt war es trotzdem erfolgreich für uns.
Habt ihr denn da jetzt reagiert für nächste Saison mit einem breiteren Kader zum Beispiel? Oder gibt es das Budget vielleicht nicht her? Oder wie habt ihr da geplant?
Natürlich fragen sich viele immer auch, das sieht man ja an den Kommentaren, ob es jetzt auf Social Media ist oder wenn man so gefragt wird, warum wir so viele Abgänge haben. Hängt einerseits natürlich damit zusammen, dass wir natürlich nicht das Budget haben, auch von Schwerin oder Stuttgart. Zum anderen hat man auf internationaler Ebene sehr, sehr gut gespielt. Die Nachfrage an unseren Spielern war groß. Es ist auch nicht alltäglich, dass aus einer deutschen Mannschaft eine Spielerin zum Champions-League-Sieger wechselt mit Sarah van Aalen. Weil Sarah hatte bei uns ja noch Vertrag für kommende Saison. Mit einer Ausstiegsklausel, natürlich auch mit damit verbunden, dass der Verein davon profitiert. Gar keine Frage.
Darf man fragen, wie hoch das ungefähr war? Dass man das so vielleicht in Relation zum Fußball oder so mal versteht, welche Summen da im Spiel sind?
Ja, die Summe würde ich jetzt nicht nennen, aber da sind wir schon noch meilenweit vom Fußball entfernt, um es mal so zu sagen. Also ganz klar. Trotzdem, und dann wechselt man natürlich auch auf der einen oder anderen Position, wo man sagt, wir müssen uns da stärker aufstellen auf der zweiten Sechs. Oder versucht das mit dem Budget, was einem zur Verfügung steht. Ne? Das ist auch keine Garantie, dass es am Ende wirklich funktioniert. Das muss man auch ganz klar sagen. Dann hören 2 Spielerinnen auch auf, beenden ihre Karriere. Und mit den Spielerinnen auch der ersten 7 waren wir halt auch am Verhandeln, ne? Muss man auch sagen, für die kommende Saison. Also nicht seit Januar oder nicht seit Februar, sondern seit Dezember. Ja, aber da können wir halt auch nur das machen, was in unserem Budget wirklich drin ist. Ja, und dadurch kommt natürlich zustande, dass die eine oder andere Spielerin sich sehr lange offen hält, ja, und dann auch wechselt. Oder auch, dass der Trainer dann im Endeffekt die Möglichkeit wahrnimmt, zum Top-Verein zu gehen in die Türkei. Ja, und das hängt aber auch immer, muss man immer sagen, das hängt immer auch mit dem Budget zusammen, gar keine Frage. Denn was können wir bieten? Wir können eine super Arena bieten, wir können tolle Fans bieten, wir können Champions League bieten. Ja, wir können nicht garantieren, dass man in jedes Finale kommt. Aber da liegt es am Ende dann irgendwo auch am Finanziellen, ganz klar.
Mhm. Du hast es auch in einem Interview gesagt, dass der Fluch des Erfolgs, dass quasi, wenn die Spielerinnen da gut performen, natürlich andere Vereine da auch aufmerksam werden und richtig, dann auch die Spielerinnen da die Chance nutzen wollen, sich vielleicht auch woanders mal zu präsentieren. Wie schaut es denn mit dem Kader für nächste Saison aus? Bist du da zufrieden? Wird es vielleicht sogar besser? Oder kann man das schwer abschätzen?
Kann man schwer abschätzen. Das muss man wirklich schauen, muss man schauen. Klar, unser Ziel ist es immer, sollte es sein, für die ersten vier zu spielen. Aber das oberste Ziel ist eigentlich, attraktiven Volleyball zu bieten und die Fans zu begeistern. Und wenn wir das schaffen, so wie in den vergangenen Jahren, dann kommt auch automatisch der Erfolg dazu. Und dann wird man sehen, wo man am Ende steht, weil viele haben sich verändert in der Saison, auch bei den anderen Mannschaften. Man muss sehen, wie das zusammenpasst. Man muss sehen, wie die Charaktere zusammenpassen. Und dann wird man sehen, wo man steht im Endeffekt. Natürlich werden so die ersten Testspiele schon mal ein bisschen in Aufschluss gehen, obwohl auch sehr schwierig ist, weil viele noch bei Nationalmannschaften unterwegs sind. Wir fangen, glaube ich, am Anfang erst mit sechs Spielerinnen an, weil der Rest zum Beispiel Europameisterschaften spielt oder dann auch Olympia-Quali spielen. Und wird spannend. Brauchen wir ein bisschen Geduld auf jeden Fall. Und dann werden wir mal schauen, wo der Weg hingeht.
Wie haben die Fans das denn aufgenommen, so die Saison? Wie war da die Auslastung in der Halle? Habt ihr es gemerkt? Waren da die Spiele ausverkauft?
Ja, wir waren vier oder fünf Spiele, waren wir ausverkauft. Das waren wir vorher nie gewesen. Wir waren das Wahnsinn. Wenn dann nur zu den Playoffs im letzten Jahr gewesen. Wir waren gegen Barkif Bank ausverkauft. Wir waren am 30.12. gegen Schwerin ausverkauft. Das war ja noch ein Hinrundenspiel, hatten wir vorher auch nicht gehabt. Da hatten wir vielleicht mal maximal 1.500 Zuschauer. Also wir haben ja eine Halle, die knapp 2.000, ein bisschen über 2.000 fast. Wir hatten auch eine gute Resonanz gegen die Italiener gehabt oder Italienerinnen. Und von daher ist ja der Zuspruch, also der Schnitt ist auf jeden Fall nach oben gegangen. Gar keine Frage. Manchmal sind natürlich, hängt es auch mal ein bisschen davon ab, sind Ferien, sind keine Ferien. Ja, kollidiert es manchmal auf dem Mittwochspiel auch mal mit Fußball Champions League oder irgendwie sowas in der Richtung, darf man auch immer nicht vergessen. Da muss man immer ein bisschen schauen und ein bisschen abwiegen, wie der Zeitplan da mit den Spielen im Endeffekt ist. Aber im Endeffekt waren wir natürlich super zufrieden, die Nachfrage war groß. Wir haben jetzt auch bei unserem Fangrillen hier gemerkt, wir hatten, glaube ich, die doppelte Anzahl von Fans da gehabt, die dann hier zu uns gekommen sind und wir für die Fans sozusagen gegrillt haben und so weiter, die nochmal Fotos mit den Spielerinnen machen konnten, die noch da sind oder da waren. Und das zeigt schon die Resonanz, ja klar.
Macht sich das denn auch bei neuen Partnern bemerkbar, wenn man sportlich erfolgreich ist? Kriegen die das vielleicht mit und dann ist es leichter, da ins Gespräch zu kommen? Oder wie schaut es da aus?
Ja, die bekommen es mit. Den besten Eindruck holt man sich natürlich immer, wenn man live in der MBS-Arena ist. Und vor Ort dieses Spektakel einfach erlebt. Wir hatten auch eine kleine Delegation sozusagen auch bei Barkif Bank Istanbul mit dabei, als wir dort gespielt haben. Und dort natürlich völlig sehr überraschend 3-2 gewonnen haben.
Was meinst du mit Delegation? Habt ihr da Sponsoren runtergeschickt?
Wir haben Sponsoren die Möglichkeit gegeben, mit uns mitzukommen. Ach, und haben das Ganze organisiert. Cool. Und da war der eine oder andere dabei und hat dann auch danach gedacht, ey, ich mache mehr und so weiter. Und das ist natürlich dann toll, dass man im Endeffekt mit der Leistung überzeugt. Mhm. Ne? Und der eine oder andere kommt natürlich auch noch automatisch darauf hinzu, dass er mehr machen möchte. Aber uns muss es natürlich auch gelingen, neue Sponsoren an Land zu ziehen. Mhm. Ne? Gerade so überregionale Sponsoren etc. Wir haben ja auch die größte Reichweite, was Free TV etc. betrifft. Da sind ja die Zahlen, kommen jetzt nur noch mal die letzten 2-3 Monate, aber zum Zeitpunkt der Auswertung, was wir jetzt aktuell schon hatten, waren wir wieder die Nummer 1 gewesen. Und das Interesse ist halt groß, aber wie gesagt, uns muss es gelingen, irgendwann auch mal noch einen größeren Partner an Land zu ziehen, beziehungsweise Namenssponsor, ganz interessant, weil wenn man mal schaut, auch in der italienischen Liga, jeder Verein hat im Prinzip einen Namenssponsor und das muss im Prinzip bei uns der nächste Schritt sein, um die Lücke zu Schwerin und zu Stuttgart einfach ein Stück zu schließen. Ja, dass wir die vielleicht nicht ganz schließen, ist klar, aber dass wir doch den Abstand deutlich verkürzen. Und das ist eigentlich aus unserer Sicht nur mit einem Namenssponsor.
Okay. Habt ihr Dresden überholt oder Ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass Dresden da so die Benchmark war als nächstes, auch in hinsichtlich Jugendarbeit oder Nachwuchsarbeit.
Nein, also da sind wir, da ist Dresden uns noch voraus. Also definitiv, Dresden hat ja auch in ihren Nachwuchsmannschaften so viele Spielerinnen und so viel Talent mit enthalten. Da sind sie, da muss man sagen, da sind sie besser als wir, das ist klar. Da wollen wir besser werden, müssen auch besser werden. Auch vom Budget her ist Dresden vor uns, gar keine Frage. Aber gerade auch was den Nachwuchs anbetrifft, wir haben auch die Sportschule hier in Potsdam. Wir müssen dort noch uns besser aufstellen. Aber das ist auch alles mit personellen Ressourcen verbunden etc., dass man es noch besser hinbekommt. Wir haben jetzt, wagen da auch den Schritt in die zweite Liga, haben somit einen Übergang dritte, zweite, erste Liga. Ja, ging jetzt nicht in die Liga Pro, weil es ja auch, glaube ich, aus meiner Sicht gar nicht geht, dass wir in der Liga Pro spielen mit der zweiten Mannschaft, sondern nur zweite Liga. Aber das ist so der Anfang und da muss man dann noch weiter stärker dran arbeiten. Denn man muss eins haben, wir haben in Potsdam natürlich schon sehr gute Bedingungen, was generell den Nachwuchs betrifft. Wir haben alles an einem Fleck in Potsdam, der zu vergleichen ist mit Kienbaum, ja, auf einem Areal in Luftschiffhafen, wo Schule, Internat, Mensa, Trainingsstätte etc. alles sehr eng beieinander ist. Und das gibt es auch nicht so oft.
Welche Möglichkeiten haben denn noch Sponsoren jetzt speziell bei euch, da jetzt irgendwie Werbung für das Unternehmen zu machen, außer Namenssponsoring noch? Ich habe zum Beispiel was vom Club 1961 gelesen. Magst du es mal erläutern?
Ja, das ist eine neue Sparte, die wir sozusagen aufgemacht haben. Da geht es mehr oder weniger um das reine Mikrosponsoring. Hm. Ja, also Tickets, kleine Sachen. Da ist immer Platz. Da kann immer jeder mitmachen. Aber ansonsten ist es natürlich klar, Trikotsponsoring ist immer noch möglich, genauso auf LED-Bande oder Fußbodenwerbung, Netzkantenwerbung. Also da haben Partner bei uns natürlich immer noch Möglichkeiten oder wir machen es möglich, indem wir halt uns mit den Partnern dann auch zusammensetzen und mal ein paar Ideen sammeln, was denn möglich wäre. Oder Spieltagssponsoring zum Beispiel ist ganz gefragt. Ja, die Möglichkeiten haben wir auf jeden Fall.
Ich habe auch bei dir auf dem LinkedIn-Profil gesehen, dass es mal so ein Koch-Event gab. Das fand ich ziemlich cool. Magst du das mal erklären, was ihr da gemacht habt?
Ja, das haben wir, das ist schon wirklich mehrere Jahre her. Das war eine richtig coole Geschichte von uns gewesen. Da haben wir in der MBS-Arena sozusagen die Partner und ihren Gäste mal eingeladen und haben dort ein Koch-Event gemacht. Wir hatten 10 Kochmodule da, wir hatten Köche da. Und haben dann sozusagen mit ihnen dort gekocht, natürlich mit der Unterstützung von Partnern. Es war an 10 runde Tische gewesen. Dort wurden die Spielerinnen mit verteilt und die Sponsoren dazu. Und das ist natürlich eine coole Geschichte, weil man dann natürlich sehr gut mit den Spielerinnen und auch mit den Sponsoren in Kontakt kommt und dort einfach halt mal Smalltalk macht, was man ja so an sich eigentlich nicht so macht. Ne? Sonst sieht man sich ja nur Spielfeld dann oben im Ehrengästebereich und dann geht jeder seiner Wege. Und so kommt man doch mit dem einen oder anderen ins Gespräch, aber es ist eine lockere Atmosphäre. Und dann wurde im Prinzip Vorspeise, Hauptgang, Dessert gekocht, Stück für Stück. Und jeder musste halt was dazu beitragen und war eine coole Sache gewesen. Aber mit mega viel Aufwand, gar keine Frage.
Okay. Ja, aber schöne Geschichte. Fand ich cool. Jetzt hat die Liga vor kurzem verkündet, dass die ganzen Vereine da die wirtschaftliche Lizenzierung vollzogen haben und dass es da so 10 von 22 Clubs, glaube ich, geschafft haben, ohne Auflagen da durchzugehen. Die haben jetzt nicht geschrieben, welche Vereine das sind, aber ich wollte fragen, ob ihr da dazugehört oder ob ihr noch Auflagen habt.
Ach, ich glaube, wir reden generell nicht darüber. Mhm. Fakt ist eins, denke, jeder hat irgendwo immer Baustellen so ein bisschen, ist ja ganz klar, das ist ja auch völlig normal, jeder muss, wir müssen ja auch immer so und so viel an Etat nachweisen und an Sponsoringleistungen nachweisen. Und da arbeitet natürlich jeder dran. Da gibt es ja auch Fristen, die man einhalten muss. Im Lizenzierungsverfahren ist völlig normal. Und genauso muss, weil das ist ja auch so, es ist ja nicht jeder Sponsoringvertrag, beginnt ja am 1.7. des Jahres und geht bis zum 30.6. wie eine Saison zum Beispiel ist, ja, so Saison. Sondern manchmal entstehen ja auch Sachen, keine Ahnung, im Dezember, im Oktober etc. Und mit denen ist man natürlich weiterhin im Gespräch, ne? Weil die Verträge laufen ja noch. Manche sind ja vielleicht auch gerade erst mal 5 Monate alt, die Sponsoringverträge. Also muss man immer weiterarbeiten, dass man natürlich auch am Ende alles so hinbekommt, dass man gut in die Saison geht im Endeffekt. Ne? Und da arbeiten wir natürlich, das ist ja tägliche Geschäft, da arbeiten wir ja immer dran. Mhm. Und wir sind auch natürlich froh darüber, dass wir die Lizenz für die kommende Saison haben. Und aber das heißt nicht, dass wir nicht jetzt nicht mehr dann arbeiten, sozusagen, ja. Sondern man muss ja auch schon mal ans nächste, an die Saison danach schon wieder denken. Mhm. Ne? Und man weiß auch immer nicht, was kommt in der Saison noch, ne? Verletzt sich eine Spielerin, müssen wir nochmal irgendwo dann auf dem Transfermarkt irgendwann aktiv werden oder sowas. Und das muss ja alles geplant werden und schauen, dass es budgettechnisch am Ende auch hinhaut.
Ich glaube, da auch rausgelesen zu haben, dass ihr euren Etat trotzdem gesteigert habt, aber es schwingt immer so mit, die ja, Inflation und Preissteigerungen und Ukraine-Krieg und sowas, das ist ja, da wollte ich fragen, wie sehr das vielleicht bei euch dann bemerkbar ist, ob das dann am Ende vielleicht sogar dann bei Null ist wie letzte Saison oder wie das sich auswirkt generell?
Nein, also wir haben schon mehr Partner dazu gewinnen können. Wir haben auch, muss man auch sagen, wir haben ja auch im Ticketing zum Beispiel mehr Einnahmen erzielt in der abgelaufenen Saison als je zuvor. Was auch ein wichtiger Baustein ist für die Saison und was natürlich aber auch darauf zurückzuführen ist, dass wir erfolgreich waren, dass wir erfolgreich im Volleyball gespielt haben, dass man Bock hatte, den SC Potsdam in der MBS Arena live zu erleben. Mhm. Ja. Und wenn das nicht ist, dann ist auch völlig normal, dass dann im Endeffekt auch die Kaufkraft im Ticketing ein Stück zurückgeht. Deswegen hängt immer und steht alles am Ende, muss man sagen, einfach mit einem Erfolg. Aber wir haben unseren Sponsoring-Etat steigern können und wir wollen ihn noch weiter steigern.
Okay, das klingt doch schon mal gut. Was die Fans jetzt noch betrifft, da habt ihr, glaube ich, noch ein Angebot, das fand ich auch noch interessant, die Bonus-Card. Können Sie dazu auch erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, das ist eine allgemeine, also das ist eigentlich eine Karte, die der SC Potsdam gerade auch den Mitgliedern die Möglichkeit gibt, zusätzlich die Bonuskarte zu erwerben. Das ist im Prinzip wie eine Rabattkarte. Du hast halt so und so viele Partner innerhalb von Potsdam, ob es jetzt ein Outdoors ist, ob es jetzt Möbelfirma ist in Potsdam, ob es jetzt irgendwas vielleicht ja, beim Einkaufen ist etc. oder Werkstattleistung oder Friseur oder Restaurantbesuch, da gibt es halt dann so und so viel Prozent Rabatt, wenn man die Karte dann natürlich hat und auch vorzeigt. Und das ist halt eine Sache, das ist eine gute Sache. Die kann noch besser werden, gar keine Frage, weil wir dafür noch relativ wenig im Endeffekt nach außen gemacht haben. Mhm. Aber man kann die natürlich nutzen und so sich natürlich den einen oder anderen Euro irgendwo sparen.
Okay. Aber klingt ja ziemlich cool. Also stärkt ja auch die lokale Wirtschaft quasi und ist auch vielleicht für euch so ein quasi Eintritt bei den Unternehmen, da mal irgendwie Kontakt zum SC Potsdam zu haben. Jetzt gab es noch ein Thema letzte Saison, die, glaube ich, so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, und zwar war der Bundeskanzler Olaf Scholz bei euch mal im Training zu Gast. Mhm. Wie kam denn eigentlich das zustande? Also ich kenne es von einem Kumpel, da hat damals mal Angela Merkel das Unternehmen besucht. Da haben, glaube ich, Monate vorher kamen da irgendwelche Leute vom BKA oder so, haben da alles mal durchleuchtet und überprüft. Bei euch sah es irgendwie ziemlich spontan aus, aber erklär mal, wie das eigentlich zustande kam.
Naja, so spontan ist das gar nicht. Eigentlich ist das, also der Anfang von dem Ganzen ist ungefähr ein Jahr her. weil ich den Bundeskanzler auf Instagram einfach mal angeschrieben habe. Und da bin ich auch ganz ehrlich, habe mich beschwert.
Okay.
Es ging im Prinzip darum, dass wir im Meisterschaftsfinale waren, dass wir erstmalig ins Meisterschaftsfinale eingezogen sind, dass wir einen sehr tollen Frauensport repräsentieren. Und der Bundeskanzler damals auf seinem Privataccount oder beziehungsweise wahrscheinlich war es sein Account, den er hier für, also es gibt ja einen Bundeskanzler, er hat glaube ich zwei Accounts, wenn mich nicht alles täuscht, damals dem VfL Potsdam, den Handballern zum Aufstieg in die zweite Liga gratuliert hat und das natürlich auch gepostet hat. Wo ich mir dann sage, muss man ganz ehrlich sagen, dass das gegenüber unserer Mannschaft einfach respektlos ist, muss man aus meiner Sicht so sagen. Wir spielen in der höchsten Liga, wir sind das erste Mal ins Finale eingezogen, sind Vizemeister geworden, haben uns für die Champions League qualifiziert und sind halt repräsentieren hier in Brandenburg, ich glaube mit Top-Leistung den Frauensport und die Frauen sozusagen. Und daraufhin habe ich ihn angesprochen und habe ihn beziehungsweise angeschrieben und habe darauf ihm geschrieben, ich hoffe, dass es ein Versehen war, dass er da so agiert hat, beziehungsweise dass es nicht wertschätzend ist, ne? Muss man einfach so ganz klar sagen. Daraufhin habe ich dann nicht gleich eine Antwort bekommen, sondern ein paar Monate später. Und daraufhin hat man sich dann irgendwann nochmal erinnert daran, was dann war. Und dann hat das Bundeskanzlerbüro natürlich auch schon sehr clever den Frauentag gewählt. Ja, und wir haben uns natürlich trotzdem darüber gefreut, gar keine Frage. Ja, und ich glaube, dass man den Frauensport einfach viel mehr Wertschätzung zollen sollte und dass auch die Unternehmen in Deutschland einfach diesbezüglich mehr machen können und vielleicht auch sollten, den Frauensport mehr in den Vordergrund zu rücken und nicht immer hinter dem Männersport anzustellen. Und so war es für uns natürlich eine tolle Gelegenheit, mit ihm auch mal hinter verschlossenen Türen zu reden und dann natürlich auch mit der Mannschaft halt die Möglichkeit zu haben, Fotos zu machen, mit ihm zu reden und einfach mal ein kleines Spielchen zu machen. Und das BKA war vorher auch da gewesen. Es war nicht am Tag selber vorher da, sondern glaube ich schon ein paar Tage eher oder eine Woche sogar vorher. Das wird natürlich alles komplett gecheckt, welche Möglichkeiten es gibt und so weiter. Und so war das gewesen.
Wahnsinn. Was habt ihr da hinter verschlossenen Türen besprochen? Beziehungsweise habt ihr überhaupt da schon irgendwie gemerkt, dass da was passiert ist vielleicht sogar?
Also das, was passiert ist, haben wir noch nicht gemerkt. Okay. Es sind so allgemeine Sachen, die halt auch den Sport betreffen, die Vereine betreffen, etc. Gerade auch nach der Corona-Krise etc., ne, was ja auch wichtig ist, darüber nochmal zu sprechen etc. Und aber davon, dass man da nochmal ein Feedback jetzt bekommen hat, obwohl man, sagen wir mal, sich schon ein bisschen ausgetauscht hat, ist jetzt noch nicht da gewesen. Mal schauen. Manchmal brauchen ja ein Jahr auch ein bisschen länger.
Ja, aber krass, also dass es über Instagram gelaufen ist. Man denkt ja, da kriegt ja wahrscheinlich hunderte Anfragen da am Tag, dass die das überhaupt zur Kenntnis nehmen oder überhaupt anschauen.
Ja, weil er wohnt ja in Potsdam. Ne?
Ach so.
Und von daher, der wohnt in Potsdam. Und wir haben es ja schon vorher auch immer ganz oft versucht, ob er mal zum Spiel kommt etc. Mhm. Ne? Was ja natürlich auch immer toll ist, wenn es dann auch wirklich so stattfindet. Und wie gesagt, wir waren mega glücklich gewesen, dass er sich die Zeit genommen hat an dem Tag, dass es funktioniert hat alles. Und dass er vor allen Dingen auch so lange geblieben ist. Ich glaube, er war ja 1,5, 2 Stunden da gewesen. Mhm. Und sind wir froh drüber gewesen.
Hm. Warst du positiv überrascht über seine Volleyball-Skills?
Könnte besser sein.
Okay. Aber war das klar, dass er überhaupt da spielt? Oder war das alles so provisorisch?
Naja, man hat schon so ein bisschen das dann vorgehabt und er war dann auch sehr ehrgeizig gewesen, ja, wollte es dann immer nochmal probieren und das spricht aber auch für ihn, ja.
Cool. Okay, anderes Thema mal. Vorhin hast du es ja mal besprochen oder angesprochen, dass Potsdam ja auch ein riesen Breitensportverein ist. Und da hatte ich einfach mal die Überlegung oder habe ich mich gefragt, wie das ist, ob das da vielleicht nicht nur Vor-, sondern vielleicht auch Nachteile gibt. Zum Beispiel beim VfB Friedrichshafen sieht man es jetzt, die irgendwie letztes Jahr für teuer Geld, glaube ich, da sich ein neues Logo ja, erstellt haben lassen und dann kommt halt der Hauptverein und macht wieder sein eigenes Ding und ist ja dann irgendwie auch cool, man hält zusammen und profitieren beide voneinander, aber gerade Richtung Namenssponsoring, da hätte ich vielleicht sogar gedacht, dass dann der Hauptverein sagt, nee, wir wollen, dass ihr weiterhin SC Potsdam heißt. Beschreib, kannst du da die Zusammenarbeit da mal näher drauf eingehen?
Naja, also ist ja bei Schwerin nicht anders. Der Hauptverein heißt ja immer noch SSC Schwerin. Na, da gibt es ja die Leichtathleten. Die Leichtathleten heißen ja nicht SSC Palmberg Schwerin. Das ist ja immer nur bezogen auf die Volleyballmannschaft im Endeffekt. Ne? Und da sehen wir gar keine Probleme, weil das ist der nächste logische Schritt. Also das muss man einfach so sagen.
Okay, auch nicht bei der Website, weil da habt ihr, macht ihr, glaube ich, habt ihr da eine eigene Seite quasi, aber jetzt.
Ja, aber das muss man dann sehen, wenn es wirklich mal dazu kommen sollte, dass man einen Namenssponsor hat. Da muss man natürlich überlegen, ob man dann die Webseite wieder ausgliedert im Endeffekt oder ein anderes Design verpasst. Aber ich glaube, das ist kein Problem, denn wir sind alle froh, wenn das mal dazu kommt, dass man finanzkräftig einen starken neuen Partner mit dabei hat. Und wenn der sich dann für ein Namenssponsoring entscheidet, dann. Und das natürlich unseren Vorstellungen entspricht, dann sollte man das auf jeden Fall machen.
Okay, dann ist ja gut. Hätte sein können, dass sie irgendwie drauf bestehen, mit der Website oder wie auch immer. Wie schaut es denn aus mit dem, mit der Entwicklung des SC Potsdam? Habt ihr da vielleicht in 5 Jahren schon irgendwie gedacht? Sind da ein paar Meisterschaften vielleicht schon in der Vitrine? Oder ist es noch zu früh? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, Stuttgart irgendwie mal zu verdrängen? Oder ist es wie beim FC Bayern, dass die da unangefochten auf der Eins stehen? Wo geht's hin?
Na, ich glaube, wir haben schon gezeigt, ja, dass man Stuttgart ärgern kann. Und manchmal liegt es auch nicht am Finanziellen, sondern liegt auch daran, ob die Spielerinnen ja halt so erstens zum Verein passen, in die Mannschaft passen, untereinander alles passt. Da kann man auch mal das eine oder andere auf dem Spiel gemeinsam zustande sein, zu leisten, auch wenn es vielleicht auf dem Blatt Papier anders aussehen würde. Ja, auf dem Blatt Papier hast du halt die und die Spielerin und sagst, wow, hast ja gar keine Chance. Aber im Endeffekt hängt viel davon ab, wie ist die Taktik, wie versteht auch jede Spielerin Volleyball, kann sie die taktischen Anweisungen des Trainerteams umsetzen. Ja, und das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren sehr, sehr gut gemacht. Ja, und das hat uns natürlich, auch wenn man auf dem Blatt Papier eigentlich unterlegen war, in die Position gebracht, dass wir eine Chance haben zu gewinnen. Und das haben wir sehr oft auch sehr gut genutzt. Aber natürlich, wie gesagt, am Ende ist es so, dass wir uns finanziell stärker aufstellen müssen, um langfristig noch näher an Stuttgart heranzurücken oder auch an Schwerin heranzurücken. Schwerin hat auch eine sehr, sehr gute Mannschaft dieses Jahr gehabt. Gesagt, hat ein bisschen Pech in den Playoffs mit der Verletzung da. Die werden auch nächstes Jahr wieder eine sehr gute Mannschaft haben. Und aber manchmal hat man halt auch Glück mit der einen oder anderen Verpflichtung, wo andere Vereine vielleicht die ein oder andere Spieler noch gar nicht auf dem Schirm hatten, die sich dann aber hier sehr, sehr gut entwickelt. Ich sag mal jetzt zum Beispiel auch so ein Beispiel. Sarah van Aalen hat sich zum Beispiel, war in Münster nicht mal Stammspielerin gewesen, als sie dort gespielt hat. Und Sarah van Aalen ist innerhalb von 2 Jahren zu einer der besten Zuspielerinnen in Deutschland geworden. und wechsle zum aktuellen Champions-League-Sieger, zum Champions-League-Sieger 2022 und jetzt auch 2023, Vakıfbank Istanbul. Und das zeigt einfach auch, was möglich ist. Ja, und so ist es auch bei der einen oder anderen Position auch, Annette Nemeth zum Beispiel, ja, die jetzt in Italien spielt. Hat vorher in den USA gespielt, auf der Uni, und hatte dort auch eine schwere Kreuzbandverletzung gehabt. Wir sind damals das Risiko eingegangen, weil wir wussten, dass sie mega Talent hat. Mhm. Unser Trainer, damaliger Trainer in dem Moment, jetzt Guillermo Hernandez, ist natürlich auch ein Fuchs. Der hat sie natürlich auch auf dem Schirm gehabt und hat immer gesagt, sie hat, ist ein mega Talent, aber sie kommt gerade erst aus einer, waren glaube ich 7 oder 8 Monate her, diese Verletzung, und hat über den Sommer hin schon wieder Nationalmannschaft gespielt. Da müssen wir schauen. Wir haben am Anfang gar nicht mit ihr als erste Diagonale geplant gehabt. Und dann hat sie sich aber im Training so gezeigt und so entwickelt, dass da kein, dass man da gar nicht mehr vorbeikam im Endeffekt. Und das ist zum Beispiel ein Glücksgriff, ne? Da muss man ganz klar sagen. Die hätte auch schon nach dem ersten Jahr irgendwo anders hingehen können, und hätte wahrscheinlich im Ausland keine Ahnung, wie viel Geld verdient. Aber sie wusste halt auch, sie braucht noch ein weiteres Jahr in der Liga, ist MVP des Jahres geworden, der Saison 22/23 der gesamten Bundesliga, und hat sich damit natürlich auch einen Stellenwert erarbeitet und hat sich nochmal ein Stück weiterentwickelt, auch wenn sie einige Tiefs mehr hatte als in der Saison davor. Aber in der Saison davor haben wir auch nicht fast 3 Wettbewerbe bis zum Schluss gespielt. Also ja, das darf man auch nicht vergessen. Und die Mehrbelastung ist natürlich dann da. Und von daher muss man auch ein bisschen Glück haben. Wir müssen ein bisschen Glück haben, dass man den einen oder anderen sehr guten Transfer gemacht hat, wo es nicht unbedingt aufs Geld ankommt, sondern halt einfach auf die Qualität der Spielerin, dass sie dann den Rest der Liga überrascht, muss man so sagen.
Ja, wann geht denn die Vorbereitung los? Also das erste Spiel ist ja, glaube ich, am 7. Oktober gegen Dresden. Habt ihr da schon alles durchgeplant? Geht es da irgendwie ins Ausland, ein Trainingslager oder sowas?
Ja, das ist jetzt, sagen wir mal, in der Endphase der, der Planung. Es geht natürlich, also der Plan steht schon, wann es losgeht. Ich glaube, wir starten am 31. Juli, an dem Montag. Und jetzt gibt es noch interne Absprachen mit dem einen oder anderen Verein, zwecks Testspiele etc. Einige stehen schon, sind aber noch nicht veröffentlicht, weil wir da erst noch wirklich safe sein müssen etc. Und ja, und einige Spielerinnen stoßen auch erst Ende August dazu und die restlichen Spielerinnen dann erst so, ja, Ende September aufgrund der Olympia-Qualifikation. Sind dann aber auch nur 2 oder 3 Spielerinnen, die dann noch am Ende fehlen und spät zustoßen. Ja, und somit ist der Plan, steht der Plan dann.
Ihr wolltet doch, glaube ich, vermehrt die Freundschaftsspiele bei euch zu Hause machen, damit die Spieler nicht so viel reisen müssen, glaube ich, irgendwo gelesen zu haben. Konntet ihr das umsetzen?
Ja, es ist unterschiedlich. Ich sag mal so, vor zig Jahren mussten wir halt auch viel reisen, viel investieren. Jetzt ist man natürlich aufgrund der Situation, dass man auch in der Liga die letzten 4 Jahre immer unter den Top 4 war, 2-mal Zweiter geworden ist, ist man natürlich auch in Europa gefragt und wird auch eingeladen zu den Spielen, was natürlich gut ist für uns. Und aber wir werden auch ins Ausland gehen, um auch gegen absolute Top-Teams zu spielen und um auch mal aus Potsdam rauszukommen, um mit den Spielerinnen auch mal ein bisschen was noch erleben, sozusagen, weil das schweißt ja auch immer irgendwo zusammen und nicht nur zu Hause in der eigenen Halle, ist dann auch so ein immer der gleiche Alltag, ist halt auch nicht so toll dann am Ende.
Okay, lass uns vielleicht auch mal so über allgemeinere Themen sprechen, zum Beispiel jetzt Medialisierung der Liga, da hattet ihr mit der Frauenliga auch den Schritt zu Sport1 extra gemacht, ins Pay-TV damals, jetzt geht's zu Dein. Habt ihr damals oder letzte Saison, wart ihr da zufrieden mit den Streams, also den Leuten, die da dafür bezahlt haben, das zu schauen? Weil jetzt fragen sich auch viele in der Herren-Bundesliga, wenn es jetzt im Pay-TV ist, sind ja viele Fans auch da unzufrieden. Gab es da Reibereien quasi?
Ja, unsere Fans sind es ja gewohnt, dass man bei uns dann im Endeffekt auch bezahlen muss. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es manchmal natürlich auch, also in der Saison davor zum Beispiel, war es sehr schwierig für uns gewesen. Wir sind, glaube ich, haben die ersten 5 Spieler waren alle TV-Spieler. Mhm. Warum soll dann ein Fan Geld für den Stream ausgeben? Ja, damit ist natürlich unsere Quote schon mal nach unten gegangen. Ist natürlich gut für uns als für unsere Sponsoren, gar keine Frage. Und für die Fans ist es auch gut, sparen einfach Geld. Für uns selber, die natürlich daran auch beteiligt sind, ne? Als Verein bist du ja beteiligt, wie viel und so weiter, haben wir das gekauft und so weiter. Aber ganz ehrlich, dass diese finanziellen Mittel fließen bei uns in keiner Kalkulation ein, weil das einfach nicht für uns nicht vorhersehbar ist, wie viel ist es dann wirklich am Ende. Mhm. Von daher spielt es für uns jetzt keine Rolle, also für die Kalkulation in der Saison. Das ist halt, was noch mit dazukommt, das ist schön. Aber wenn du halt, wie ich schon sagte, dann einfach die ersten 5 Spiele, ob zu Hause oder auswärts, TV-Spiel hast, ja, finden die Streaming-Einnahmen. Aber es ist auch immer schöner, die Leute dann auch in der Halle zu haben. Ne? Dann darf man ja auch nicht vergessen. Und von daher, ja, mal schauen, wie es diese Saison wird.
Ja, das interessiert mich auch, wenn ihr quasi zu Hause ein Free-TV-Spiel habt. Merkt ihr dann in der Halle auch weniger Resonanz, weil die Leute dann vom Fernseher lieber schauen?
Nee, also die Leute kommen schon in die Halle. Das war auch so ein bisschen so der Gedanke, was man ja zwischendurch noch mal hat. Aber die Leute wollen es einfach live erleben. Und wir haben einfach auch mal eine coole Stimmung in der MBS Arena. Von daher denke ich, ist jedem geraten, einfach zu uns zu kommen und das Ganze mitzuerleben, live zu erleben und gemeinsam dann auch in der MBS Arena beim möglichen Sieg einfach zu feiern.
Was hältst du denn jetzt von dem Masterplan, den neuen? Hast du dich damit schon beschäftigt oder betrifft das euch gar nicht wirklich, weil es ja eher um die, ja, vielleicht auch Entwicklung von kleineren Clubs geht?
Hm. Stell mir mal eine spezielle Frage dazu. Ich lese mir den Masterplan nicht jeden Tag durch. Und wir haben gerade auch, wir sind ja auch in der Vorbereitung jetzt für die kommende Saison. Also schiebt man das manchmal auch ein bisschen weg. Ja, gar keine Frage. Was ich generell sagen muss, einfach, was mir so gerade in den Kopf reinkommt, ist natürlich, unsere Liga muss stärker werden. Die Frauenliga muss stärker werden. Wir brauchen mehr Mannschaften. Mhm. Das ist ganz klar. Da ist es auch nicht so glücklich gelaufen seitens der Bundesliga aus unserer Sicht und auch, glaube ich, aus unserer Sicht, auch aus der Sicht von einigen Clubs von uns, dass man, ja, wir waren schon ein bisschen erstaunt gewesen, dass in der Männerbundesliga auf einmal, glaube ich, 4 Aufsteiger, dass es 4 ja. Aufsteiger geben wird. Und da erwarten wir halt einfach von der Bundesliga so ein bisschen mehr Information. Die Frauenliga hat ja auch das eine oder andere Problem, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Und da hätte man sich ja auch mal austauschen können, wie wir denn die Frauenliga in der Saison 23/24 einfach ein Stück stärken, denn es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen Interessenten, der hochkommen möchte in die ersten Liga. Natürlich sind die Anforderungen sehr, sehr hoch, ja. Mhm. Und wenn man da sich besser ausgetauscht hätte, hätte man vielleicht auch eine Mannschaftsstärke von 12 wieder haben können schon mal, ja. Aber Ziel muss halt sein, dass wir einfach noch ein paar mehr werden, dass wir wenigstens 14 Mannschaften werden. Weil es auch nicht unbedingt so toll und so attraktiv ist, dass man, wenn man nochmal eine Zwischenrunde spielt und nochmal gegen den spielt und nochmal gegen den spielt, und dann trifft man wahrscheinlich nochmal einen Pokal aufeinander. Ja, und wenn man Pech hat, trifft man dann noch international im CV-Cup auch aufeinander. Ja, da muss man halt einfach besser muss besser werden, einfach. Muss man ganz klar sagen.
Ja, ich habe so das Gefühl, von diesen Insolvenzen jetzt bei Straubing wird die Liga auch regelmäßig immer überrascht. Die sehen oder können das auch nicht vorhersehen, dass sowas dann passiert. Und mit Erfurt, das war dann, glaube ich, auch dann eine freiwillige Geschichte, weil es dann rauskam, dass es eben eine zweite Liga Pro geben wird. Und dann steht natürlich die Frauenliga wieder da mit nur noch 10 Mannschaften. Das ist dann auch ungünstig. Aber denkst du, dass die zweite Bundesliga Pro da wenigstens mittelfristig dann Mittel sein kann, dass da wieder jemand hochgehen will? Oder wünschst du dir auch lieber so kurzfristige, oder was heißt kurzfristige, ja, Möglichkeiten für Clubs, die hochgehen wollen, dass denen auch die Möglichkeit gegeben wird?
Ja, ich weiß nicht, mit der zweiten Liga Pro bin ich gespannt, ob das wirklich so eintrifft, wie man sich das gedacht hat. Im ersten Augenblick jetzt hat es dafür gesorgt, dass, wie du schon sagtest, ja jemand runtergegangen ist und zweite Liga Pro spielt. Also genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall, ist im Prinzip das Gegenteil eingetreten. Und da muss man halt schon aufpassen, wie das läuft. Denn wir brauchen einfach die Mannschaft in der ersten Liga. Wir brauchen 12, 13, 14 Mannschaften, denn man darf auch nicht eins nicht vergessen. Ne?
Ich glaube, 16 war sogar das Ziel.
Das war mal das Ziel gewesen. Genau. Wir waren ja schon mal 14 oder 15 Mannschaften, aber das ist ja schon 2009, 10, 11 irgendwie so her. Da waren wir, glaube ich, 14 Mannschaften, wenn mich alles täuscht. Und damals hat man dann den Schnitt gemacht, wir müssen weniger werden, weil ja, der Leistungsunterschied einfach zu hoch ist. Ja, da hat die Liga auch völlig recht. Ne? Wenn jetzt der 14. permanent verliert, auch scheiße. Es muss so sein, dass der 14., der 13., der 12., der 11., der 10., der 9. die Chance hätten, gegeneinander wirklich auch zu gewinnen. Ja, dann haben die sozusagen innerhalb der Liga schon auch so einen kleinen eigenen Wettbewerb. Ja, dann ist es für die natürlich auch der Anreiz natürlich groß. Wenn du nur verlierst, ja, darfst du dir auch. Weil, ja. Der Leistungsunterschied ist einfach zu krass, ja. Und das ist ja auch das Prinzip, glaube ich, auch bei den Aufsteigern in der Männer-Bundesliga. Da steigt nicht nur einer alleine auf, der dann Kanonenfutter ist, sondern da steigen 4 auf. Und wenn man dann noch, sag mal, den letzten und vorletzten der aktuellen Liga mit dazu nimmt, sind das schon, da ist dann kein Kanonenfutter da. Sondern das einfach dichter zusammen. Und das muss hier bei der Frauenliga genauso das Ziel sein für die Zukunft.
Also ist ja bei Neuwied auch gerade, dass die sich quasi trauen aufzusteigen, aber irgendwie undankbar dann auch, wenn es keine Rivalen auf demselben Level dann gibt. Ich weiß dann nicht,
richtig,
wie das dann für die
richtig, Fans. Richtig, ja, zwar dieses Jahr den ersten Sieg geholt. Die haben, glaube ich, gegen Suhl gewonnen, ja, wenn mich hier alles täuscht. Dazu brauchst du aber noch eine zweite, dazu braucht auch noch eine dritte Mannschaft. Vielleicht, dann macht es auch diesen Verein auch viel mehr Spaß, auch in der Liga zu spielen. Das muss man einfach mal auch sagen.
Ja, jetzt wird der aber reagiert in der Zwischenrunde. Ist das vielleicht nicht sogar besser, weil wenn du dann in der oberen Hälfte bist, dann mit gleichwertigen Mannschaften spielst?
Ja, klar. Aber wir haben, also wenn wir, ich sage mal ein Beispiel, wir haben Pokal gegen Schwerin gespielt. Wir haben ein paar Wochen später gegen Schwerin gespielt. Und wir hätten, wenn Schwerin weitergekommen wäre im CV-Cup, auch gegen Schwerin gespielt. Also die Chance war groß. Da hätten wir innerhalb von 3 Wochen 3-mal gegen Schwerin gespielt. Dann hätten wir in den Playoffs nochmal 2-mal oder 3-mal gegeneinander gespielt. Hätten wir 6-mal innerhalb von einem Monat geführt oder 1,5 Monaten gegen Schwerin gespielt. Ist auch nicht interessant.
Ja, klar, verstehe ich. Ja gut, Toni, meine Fragen sind langsam zur Neige gegangen. Hätte ich aber noch eine Frage, die mich brennend interessiert. Und zwar, bei welchem Gast du denn in den Podcast mal reinhören würdest?
Jetzt rein auf Volleyball bezogen, oder?
Ja, aber wenn dir noch jemand einfällt, würde es mich auch interessieren.
Bei Uli Hoeneß. Uli Hoeneß ist so, den mal da hast.
Nee. Ich kann ihn ja mal bei Instagram also, anschreiben. Ich schreibe sie mal bei Instagram an, vielleicht kommt da was.
Ja, genau. Aber zum Beispiel Giovanni Guidetti zum Beispiel ist ein, sehr interessant, ist einer der Top-Trainer aktuell hier in Europa und auch sehr erfolgreich. Eben war ja Nationaltrainer auch von der deutschen Nationalmannschaft. Und der ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja.
Trainiert er nicht gerade Istanbul oder vertue ich mich da?
Der trainiert Vakıfbank
Ja,
Istanbul,
schon,
genau.
ja.
Und ist Trainer der serbischen Nationalmannschaft.
Ah, das auch noch.
Ja. Also die beiden, Uli Hoeneß und er, dann hast du, das wäre natürlich klasse.
Das merkt man dann wahrscheinlich auch bei den Hörerzahlen, wenn ich die beiden mal kriege.
Ja.
Aber ja, gute Tipps. Danke dir. Danke auch generell für das Gespräch. War sehr spannend mal wieder von euch mal zu hören, wie ihr euren erfolgreichen Trend da versucht fortzusetzen. Und wünsche euch dementsprechend alles Gute und werde das verfolgen, wie es weitergeht. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal und schauen zurück. Und klammer dich da an deinen Aussagen fest von heute.
Danke dir auch.
Und das war die bereits 10. Folge vom Volleyball Insider Podcast. Ich hoffe, du hattest großen Spaß. Am Ende möchte ich dir noch etwas empfehlen. Und zwar, wenn du vielleicht sogar die ganzen Entwicklungen beim SC Potsdam verpasst hast oder beim VfL Wiesbaden, da geht es gerade auch drunter und drüber. Schau gerne öfter auf meiner Website vorbei, volleyball-insider.com. Da erfährst du dann solche Nachrichten direkt, die schreibe ich zusammen, damit du auch zwischen den Folgen ein bisschen was zu lesen hast bezüglich der Branche. Oder folg mir auch gerne auf Instagram oder LinkedIn, da teile ich es dann auch direkt und da siehst du dann auf Anhieb, wann es etwas zu lesen gibt. Folge auch gerne meinem Newsletter, da findest du dann monatlich alle News quasi. In einer Mail, da kannst du dich dann auch ein bisschen rumklicken. Auch gar nicht nur von mir, sondern auch von anderen Presseseiten. So andere schreiben mir auch interessante Sachen. Links dazu findest du alle in der Podcast-Beschreibung. Also fühl dich frei, da ein bisschen rumzudrücken und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann.